Ich würde sagen, wir können uns durchaus hier in einer Ecke zusammenfinden. Wir können uns aber auch in den ganzen Raum verteilen. Genau. Und ja, vielen Dank dafür, dass du dir das noch viel gewiesen hast, dass es die Kühe auch schon auf Stock hat.
Cool.
Genau, auf jeden Fall. Ja, also mein Name ist Thorsten Fiebe, vertrete das TMC zusammen mit
Stefan Reichheim, also auch TMC-Mitglied und Mitentwickler.
Genau, und wir wollten die Chance hier diesmal auf der Foskis nutzen, entweder Fragen zu beantworten oder euch zu zeigen, wo wir gerade sind, was sich in letzter Zeit getan hat. Und vielleicht kann man auch beides machen, dass wir erstmal ein bisschen zeigen, was sich getan hat und wie lange es geschieht. Da wir super in einer kleinen Runde sind, kennt ihr euch alle untereinander? Wollt ihr euch vorstellen? Wollt ihr sagen, was euch dazu bewegt hat, heute dabei zu sein? Einige Gesichter kenne ich ja. Björn, darf ich?
Ja, ich fange gerne an. Hallo, ich bin Björn, wir kennen uns von Interaktion aus Osnabrück. Wir sind Partner von Nablon, haben in der Vergangenheit auch ein paar Kundenprojekte eingesetzt. Und ich bin einfach hier, um mich mal wieder auf den Stand zu bringen, weil ich mich seit Herbst komplett als ausgebildet habe.
Ich bin Jörn, ich arbeite für eine Behörde für das Land Niedersachsen, für das Landwirtschaftsministerium, für die Bioverarbeitung. Ja, wir haben schon seit längerer Zeit die Dienste im Einsatz und wollen mal auch schon was so passieren.
Genau.
Ja, ich habe noch nie was von DG gehört.
Aber du hast so ein T-Shirt da.
Ja, genau. Ja, Sebastian Görges, mein Name, ich arbeite als Berater bei Nablon und bin, glaube ich, eine der bekannten E-Mail-Adressen, die auch immer für Männliste und Musel und Verarbeitung.
Ja. Genau. Ja, machen wir eine Reihe danach weiter.
Bin ich jetzt kein Bioinformatiker, also ich kenne mich mit ein bisschen auch nicht so gut. Und hatte im Grunde jetzt Verkehrsdaten, die wir irgendwie rausgeben wollen an deutsche Bürger. Und das muss in Deutschland diskutieren. Und dann, weil das im Grunde auch Daten, die über nach Rechnung angefordert werden wollen, hatte ich ausgesucht, einfach, dass das wahrscheinlich das Gebiet-Framework werden soll, weil wir das so können, wo ich dann, was ich gerade.
Ich weiter Dirk Bornhauser vom Landesbetrieb Bioinformation und Vermessung in Hamburg. Wir setzen die Grid-Dienste schon seit einigen Jahren ein. Das ist für uns im Bereich Open Source halt der Standard Server, was OEC-Dienste angeht. Sind damit auch sehr zufrieden. Was mich jetzt interessiert, ist natürlich die aktuelle Entwicklung, was sich also getan hat. Auch speziell was WPS angeht, das ist auch ein Thema, was bei uns im Rahmen der Mobilfeldauskunft verwendet wird. Ob es da was Neues gibt und ich habe mit Sebastian auch heute schon darüber gesprochen, was die Enterprise-Version angeht, was sich da so getan hat, das wird mich halt auch interessieren.
Ja, hi, ich bin Felix von Virtual Systems in Berlin. Wir nutzen Degree nicht und ich habe auch noch nie mit Degree gearbeitet. Ich weiß nur, dass wir uns mal Degree angesehen haben, weil wir überlegt haben, ob wir damit aus einer Datenbank, die wir in DGML speichern, ob wir das dann ausdrücken in den DFS und wie das Ganze funktioniert. Und da haben wir uns dann aber irgendwie dagegen entschieden und haben dann eine eigene DFS auf unserer Datenbank. Also komplett, also das ganze Mapping macht und so weiter. Und ich werde morgen das auch die Green im Vortrag erwähnen und wollte nur sicher gehen, dass ich da nicht irgendwelche falschen Dinge erzähle, was ihr dann vielleicht könnt ihr jetzt schon Sachen, die vorher nicht gingen, weswegen wir uns auch dagegen entschieden haben.
Ja. Wir sind ja ganz gespannt auf deine Fragen gleich.
Ja.
Helfen wir dir gerne noch, wenn das der Vortrag morgen gut wird.
und fehlerfrei ja. in Bezug auf die Medien.
Ja, das ist nur ein kleiner Punkt.
Jürgen Reichert vom Landesamt für Qualifizierung und Praktikant von Nussbaum und ja, plus jetzt ein Kühlplan AWS.
Genau, auch an dich, Dank. Wir waren gestern in deinem Vortrag und haben wieder mit großem Interesse zugehört und waren erfreut, dass es Erwägung gefunden hat. Was, denke ich mir, auch gut ist, vielleicht ist es euch aufgefallen, wir selber haben gar nicht irgendwie über Degree groß gesprochen. Wir freuen uns darüber, dass es in der Community, also bei den Anwendern, Anwendung findet und dass die darüber reden. Wir wollten hier heute so ein bisschen zeigen, was wir vielleicht so ein bisschen im Hintergrund gar nicht direkt sichtbar gemacht haben. Das hat viel mit Infrastruktur zu tun und wie wir das Projekt auch aufstellen. Und ich gehe da mal gerade durch die Liste, die ich hier so zusammengebaut habe, heute mal durch. Was hat sich in letzter Zeit getan? Das ist ein bisschen Infrastruktur und Außendarstellung. Damit steigen wir mal ein. Wir haben im Februar die neue Webseite von Degree gelauncht. Mit der haben wir natürlich jetzt erstmal... So, jetzt gibt es hier ein Passwort. Okay. Und ja. Genau. Eine neue Webseite gelauncht, auf der wir die Informationen einfach ein bisschen nochmal neu aufbereitet haben. Hier interessant für alle natürlich die, die Degree herunterladen. Wir haben eine neue Sektion eingeführt. Es gibt jetzt erstmal auf der Degree-Seite sowas wie ein Stable Release. In der Vergangenheit hat sich das, oder aus dem Feedback von unseren Kunden immer wieder als ein Problem herausgestellt, dass eigentlich nicht klar war, was ist denn jetzt von uns eigentlich stabil, also als stabil erachtet und welche Version befindet sich gerade in Entwicklung. Und auch mit Hinblick auf die nächste Miner-Version wollen wir das ein bisschen klarer ziehen. Also es gibt immer einen Download der aktuellen Version, also der Stable. Diese Version, also aktuell 3.3.14, wird von der Community gepflegt und wir freuen uns für die 3.3.15, die demnächst auch kommen wird, wieder natürlich über Pull-Requests. Ältere Versionen, die von Degree in der Vergangenheit von der Community erstellt wurden, haben wir immer noch auf der Webseite, bieten wir die zum Download an, aber alle Versionen 3.0, 3.1, 3.2 werden von der Community nicht weiter unterstützt. Also wir werden dafür keine Bugfixes oder so bereitstellen. Natürlich auch hier, wenn aus der Community ein Pull-Request kommt für eine ältere Version, gucken wir uns den als TMC natürlich an und würden den auch mergen, wenn es ein Bugfix ist. Feature-Requests oder neue Enhancements würden wir da nicht mehr reinfliegen wollen. Die weitere Sektion, die wir eingeführt haben, ist das Unstable, also die aktuelle Version, die sich gerade noch in Entwicklung befindet. Das ist die Version 3.4. 3.4 ist also Unstable, ist noch nicht fertig für die Produktion. Könnt ihr euch aber auch herunterladen. Das war vorher auch schon möglich, bloß da musste man immer so ein bisschen suchen, denn da waren die Archive in dem Repository Manager versteckt, nämlich im Nexus. Jetzt hat man hier halt einfachen Weg, um darauf erstmal zuzugreifen. Was sich hier so ein bisschen jetzt schon drin abbildet, ist das, was Dirk gerade schon angesprochen hat vom RGV. Du hattest ja schon auf die Enterprise-Edition hingewiesen. Hier seht ihr auf der Webseite, dass der Support für die älteren Versionen nicht mehr, wie gesagt, von der Community gemacht wird, sondern dass es mittlerweile eine Gruppe von Unternehmen gibt, die dafür professionellen Support anbieten. Die Liste hier muss noch mal überarbeitet werden, weil es ja vor kurzem noch kleine Veränderungen gab. Aber das sind aktuell die Unternehmen, die für die GRI kommerziellen Support anbieten. Und die, der nächste Schritt wird sein, dass wir für die 3-4er-Version dann eine Enterprise-Edition anbieten werden. Die kriegt dann auch diesen Long-Term-Support, wo wir also sicherstellen wollen, dass der Betrieb vor allem von Degree-Diensten stabil und sicher für unsere Kunden halt ist. Denn wir haben immer wieder Beobachtungen oder das Feedback bekommen, dass zum Beispiel in der 3-3er-Linie, das weiß ich nicht mehr, in 3-3-9 oder so, da lief es noch, aber in 3-3-10 oder 11 war dann irgendwas gebrochen. Ich glaube, Sebastian kriegt das dann immer wieder mit, wenn dann der Kunde kommt und sagt, ja hier, wir hatten ein Feature, das lief doch noch, warum läuft das nicht mehr? Und da wollen wir einfach noch mehr drauf achten, dass wenn wir in einer Miner, also in der zweiten Stelle, in so einer Linie sind, dass wir da nicht mehr den Contract eigentlich brechen, also dass Features dann plötzlich nicht mehr funktionieren oder ein Bug wieder auftaucht. Da wollen wir halt ein bisschen besser drauf achten. Und mit dem Long-Term-Support, ich meine, den Begriff, den hatten wir, glaube ich, gestern oder nee, am ersten Tag. Phil Adams hat darüber gesprochen. Wollen wir einfach auch sicherstellen, dass wir Kunden, die auf Degree setzen, langfristig klar ist, dass Bugfixes geliefert werden von uns, von den Unternehmen und vor allem, dass eine Migration dann zu der nächsthöheren Version schmerzfrei vonstatten geht. Ich weiß nicht, ob ihr oder einer von euch den Line oder den Weg gegangen ist von Degree 2 nach Degree 3. Hat den jemand gemacht? Ja, ich weiß, genau. Es gibt da einige. Und ich sag mal, es war vielleicht nicht ganz so geschickt, bei dem Weg von 2 nach 3 keinen Migrationspfad zum Beispiel für die Konfiguration aufzuzeigen. Und ich glaube, da haben wir oder hat die Community, glaube ich, einige Nutzer auch verloren. Und diesen Fehler, würde ich mal sagen, den wollen wir halt in der Zukunft nicht nochmal machen. Also wenn, dann versuchen wir halt alle Kunden, die im Produktiv Degree einsetzen, auf die LTS-Version dann zu bringen und dann auch sicherzustellen, dass der nächste Schritt zu der nächsthöheren Version dann schmerzfrei vonstatten geht. Aber dazu wird es, denke ich mir, kannst du dazu was sagen, auf der CeBIT dann schon von der GRID eine konkrete Vorstellung geben? Kannst du da schon was zu sagen?
Ich habe da noch keine weiteren Informationen zu dem Thema.
Okay, also, ja.
Ja, klar. Genau, ich bin ist mal vorgekommen, dass wir innerhalb einer Version eine Ablässe mitnehmen wollten und da hat sich auch einiges getan, sodass man im besten Falle mit den gleichen Workspaces weiterarbeiten kann und quasi nur die Jars austauscht.
Genau.
So ist es also jetzt auch geplant, dass innerhalb der LTS-Version halt quasi die Konfiguration mitgenommen werden kann und die neue Degree-Version einfach nur gebündelt wird.
Genau.
Ja.
Ja, also da, ich sag mal, da waren wir auch in der Vergangenheit noch nicht rigide genug eigentlich im Umgang mit dem Pull-Request. Wir haben halt leider auch in den Minor Releases, also im Patch-Level, also in der dritten Stelle hinterm Komma, haben wir eigentlich neue Features mit aufgenommen. Wir haben die API geändert, es gab so Veränderungen in den Konfigurationen. Und das ist natürlich für den Anwender oder den Nutzer dann kritisch, denn er muss jede Version ganz genau beobachten und sagen, oh, die machen gerade Minor Release, ist das wirklich ein Minor oder ist das nicht doch vielleicht ein Major? Und da waren wir eigentlich, was die Semantik der Version angeht, eigentlich nie richtig klar. Und der Versuch ist jetzt, also erstmal überhaupt sich an Konventionen zu halten, also das, was unter Semantic Versioning halt läuft, dass wir halt sagen, okay, wir wollen halt wirklich nur auf Major, da gibt es Veränderungen in den Konfigurationen, auf Minor gibt es halt kleine Verbesserungen, ohne aber Änderungen in der Konfiguration, ein Bugfix ist ein Bugfix. Der darf nie irgendwie Auswirkungen auf Konfigurationen haben. Und das ist das, wo wir eigentlich jetzt erstmal hinkommen wollen. Willst du da noch irgendwas zu ergänzen? Habe ich irgendwas vergessen?
Das war schon sehr vollständig.
Okay. Gut, dann gehen wir hier noch zurück. Also es gibt die Demo, Download haben wir gerade gesehen. Was die Infrastruktur angeht, auch da ist es nicht neu, hat sich aber mittlerweile etabliert. Wir sind auf Git komplett umgezogen. Das heißt, das komplette Source Code Repository liegt auf GitHub. Ihr seid eingeladen, es zu forken. Den Ribbon haben wir auch hier irgendwo auf der Seite mittlerweile ganz prominent oben in der Ecke. Jetzt muss ich hier erstmal auf, machen wir es mal so, dann sieht man es auch. Also hier oben, fork me on GitHub, wir das dazu aufgerufen, das zu tun. Haben auch mittlerweile einige, die das gemacht haben. Ihr seht also immerhin, wir haben 40 Forks. Das ist für ein OSGEO-Projekt im Vergleich zu anderen schon ganz gut. Also nicht einer oder zwei, gut, wir beide haben wahrscheinlich auch einen Fork. Ja. Sind also 38 nur noch wieder draußen gemacht worden. Aber Degree hat einige Nutzer, die wir nicht kennen und die in der letzten Zeit auch Pull-Requests gestellt haben. Was dazugehört ist, wir haben auch alles, was die Fehler angeht, Issues, die in Degree auftreten, mittlerweile migriert auf den GitHub-Issue-Tracker, einfach um alles auf einer Plattform jetzt zu zentralisieren. Das heißt, wir verwalten dort die Issues, also alle Fehler, alle Verbesserungen und vor allem auch alle weiteren neuen Feature-Requests. Also wenn jemand ein neues Feature haben will, dann wird es hier wirklich jetzt offen, transparent dokumentiert. Ihr seht, es gibt ja so Labels, die haben wir einfach übernommen von anderen Projekten und von Tools. Also da gibt es halt Fehler oder eine Frage oder immer auch, es gibt Aufgaben oder Fehler, wo wir selber gar nicht wissen, keiner von uns hat Zeit. Und eine Sache ist, die wir jetzt auch noch ein bisschen forcieren wollen, ist, dass wir der Community eine bessere Unterstützung dabei bieten wollen, wie wir Kontribution, also Mitarbeit, kanalisieren können. Das heißt, sagen, wenn irgendwie Support durch die Community erwünscht ist, wir brauchen euer Feedback, dann sagen wir, Contributions are welcome. Dafür gibt es demnächst dann auch noch eine Wiki-Seite, wo dann erklärt ist, wie wir uns das vorstellen, wie wir uns da helfen können. Ansonsten, also der Git-Issue-Tracker, vielleicht kennt ihr den, bietet halt alle Möglichkeiten an, um Fehler, um Probleme jeglicher Art zu diskutieren und zu bewerten. Was?
Ich habe jetzt ganz normale Issues stellen, weil ich habe das mal vor einem Jahr gemacht und dann kam es zurück, oder? Ja, falscher Issue-Tracker.
Genau. Zu der Zeit warst du leider gerade derjenige, die zu schnell da schon drüber waren. Und mittlerweile habe ich, also der Track ist zwar aus historischen Gründen, der ist immer noch da, weil da sind natürlich Dinge dokumentiert. Wir haben alles aus offenen, reproduzierbaren Fehlern übertragen. Und jetzt ist halt wirklich nur noch eine Show, also eine Stelle, wo die Dinge bearbeitet werden. Genau, ich weiß, ich habe es noch in Erinnerung, das ist dann irgendwie, glaube ich weiß gar nicht, wie wir das gelöst haben, wir haben es einfach geschlossen wahrscheinlich, als invalid oder so. Alles so? Ich glaube, der größte Fehler, den man in einem Open-Source-Projekt machen kann, ne? Invalid einfach, nö, komm, wir reden nicht mit dir. Ich hoffe, dass wir noch einen Kommentar wenigstens reingeschrieben haben.
Ja,
falsch. immerhin, das haben wir gemacht. Genau, also mittlerweile ist der alte geschlossen, der ist immer noch da, der ist auf Read-Only, also nur noch, glaube ich, das TMC kann daran, aber für alle anderen ist diese Plattform halt nur noch Read-Only. Eine weitere technische Veränderung, die wir gemacht haben, ist Travis CI, nutzen wir, um alle einkommenden Pull-Requests, also jede Code-Contribution, die die Codebasis verändert, vorab zu prüfen, ob die halt die Entwicklungslinie halt bricht. Willst du da noch zu den Details was sagen?
Ja, das hat also einen gewaltigen Vorteil, dass man sich halt sozusagen vom System auch mal Unterstützung bekommt, um halt einfach Fehlerquellen auszuschließen. Wenn jemand lokal Änderungen entwickelt, dann hat man relativ schnell diese Situation erreicht, bei dem man so lokal alle Tests auch durchlaufen. Und das ist auch ein ganz gutes Entscheidungskriterium, wenn man fremde Pull-Requests bewerten möchte. Ob halt die Tests, die wir schon haben, sozusagen alle auch sauber durchlaufen. Da haben wir in letzter Zeit auch diesen Prozess noch ein bisschen optimiert, dass die Builds auch noch ein bisschen schneller laufen, damit man einfach da auch noch die Qualität sozusagen halt besser zusammenbekommt, um halt auch dann keine Fehler halt mit zu importieren und auch diese Chance, dass halt jetzt neue Minor-Releases halt zum Beispiel Fehler einschleusen wird, dadurch halt stark reduziert, dass wir halt wirklich mehr quasi kontrollieren bzw. mehr halt uns da auch unterstützen lassen, diese Möglichkeiten zu nutzen, die Software halt dann mit den bestehenden Testcases halt zu prüfen. Das ist einfach ja, ein gutes Hilfsmittel, um halt einfach auch Pull-Requests zu bewerten, ob diese halt dann in sich vollständig funktionieren, ob wir da neue Abhängigkeiten mit einführen. Das ist einfach ja, auch so ein bisschen State of the Art, Zielsysteme wie beispielsweise Travis zu nutzen, um halt diesen ganzen Prozess halt zu unterstützen und halt auch dann dadurch zu beschleunigen.
Ja, und wir sehen hier gerade auf der Travis-Seite ein schönes Beispiel. Also wir können damit Multi-Plattform-Builds auch machen. Zurzeit testen wir eine Version von Java. Wir wollen aber demnächst noch weitere Versionen mit aufnehmen. Jetzt hast du hier nochmal die Kompatibilität zu Java SE 6 sichergestellt. Genau. Ihr wisst alle, also Java SE 6 ist schon lange von Oracle end of life, also gibt es gar keinen Support mehr, was ihr zahlt bei Oracle Geld für. Java SE 7 ja, wird dieses Jahr noch in wenigen Monaten auch schon wieder in End of Life gehen. Das heißt, die einzige von Oracle, gerade dann gepflegte, öffentlich verfügbare, frei, ohne Geld, wird dann Java 8 sein. Und da interessiert mich jetzt mal gerade von den Anwesenden, welche Java-Version verwendet ihr denn noch, ich sag mal sowas wie produktiv? Also wer verwendet Java 6 denn noch? Keiner,
ja, also wie gesagt, wir haben den Anwendungsfall, dass wir halt in einer Oracle-Umgebung arbeiten und da ist es halt die Sache, dass Oracle bei seinen eigenen Produkten halt gewisse Freigaben auch noch hat und da halt im Rahmen des Produkts zum Beispiel Java 6 halt gesetzt ist. Da ist halt diese Supportkette durch den eigentlichen Application-Server dann gegeben. Deswegen sind wir halt hier auf dem Level 6 Kompatibilität. Das heißt aber nicht im Umkehrschluss, dass wir nicht automatisch mit 7 kompatibel wären, weil wir diese Kompatibilität noch behalten. Also die Tests laufen hier sauber mit dem Oracle JDK als auch mit dem Open JDK 7 sauber durch. Es geht halt nur, wenn man es auf JDK 6 einsetzen möchte, ist halt hier die Kompatibilität halt.
Genau. Also noch werden wir versuchen, für eine Zeit lang die Kompatibilität mit Java 1.6, also der sogenannten Bytecode-Kompatibilität, sicherzustellen. Das heißt, das Laufzeitsystem muss dann nur Oracle JDK 1.6 unterstützen, also die JVM. Wie wir das, ich sag mal, es wird uns ein bisschen einschränken, was die Java 8 Features angeht, aber für eine Zeit lang werden wir das noch mitziehen und irgendwann werden wir vielleicht dann auch nochmal auf Java 7 oder dann auch Java 8 dann gehen. Wer verwendet schon Java 7? Ja?
Also wir haben ja nochmal die aktuelle Oracle 7-Version im Einsatz. Aber wir bekommen schon kurz vor unserem IT-Dienstleister. Jungs, denkst du, dass wir auf Java 8 updatet?
Ja.
Das ist schon ein Thema. Wir haben auf einer Testmaschine haben wir jetzt die JDK 8 Oracle installiert. Aber da habe ich noch nicht wirklich Erfahrung zurückgeliefert bekommen.
Genau, gibt es noch andere Beobachtungen? Oder? Nein.
Ja, muss ihn einfach bringen. Verzeihen wir draußen. Mach eben den Docker-Vortrag. Weil genau das, was du beschilderst, könnte Docker nämlich für euch lösen mit dieser Abhängigkeit von IT gibt mir Java 6 oder 7 vor. Und das hat die IT dann eigentlich gar nicht mehr zu interessieren, was in eurem Container da läuft. Ob es dann irgendwie mit Java 6 läuft oder mit Java 7 oder Java 8. Und da wäre das vielleicht tatsächlich ein Thema, wo man drüber nachdenken kann. Sorry, ich konnte ihn nicht verstehen.
Nee, ist ja richtig. Nur, und ich meine auch, das weißt du, Björn, ist nicht jeder Betrieb heute schon aufgestellt, Virtualisierung mit Docker zu machen. Also ich sag mal, das ist unsere Erfahrung. Wir sehen, dass Virtualisierungssoftware wie ESX zum Beispiel im Betrieb häufig zum Einsatz schon kommt oder auch auf Xen basiert. Aber wenn es um Docker geht, würde ich immer noch sagen, eher weniger. Genau, und genau, und wir, also wir haben ja auch schon, wie gesagt, die, das Degree-Image gibt es ja auch schon ein bisschen länger. Wir experimentieren damit. Ich finde das auch interessant. Also gerade für mich als Entwickler, ich habe zum Beispiel eine Oracle-Datenbank, einen Oracle WebLogic-Server, ist alles als Docker-Image und da kann ich dann lokal bei mir mitarbeiten. Aber ich kenne bisher noch keinen, der ist im produktiven Betrieb. Vielleicht kannst du noch mal was dazu sagen. Kennst du?
Nee, wir positionieren so mal in der Regel mit unseren Kunden, die wir haben, und versuchen denen das wirklich auch ans Herz zu legen und fahren auch zu denen hin und erklären ihnen das. Wir sind bei uns halt wirklich bis zum Testing eigentlich mit dabei. Ne? Gerade auch in meinem Projekt, wo der Kunde uns auch diese Freiheitsgrade gibt und dabei interessiert war, bei uns diese Erfahrung zu sammeln. Und wir würden da echt schon durchaus positiv. Klar kann man nicht alles mit Docker erschlagen, auch wenn es bei mir gerade so aussieht, dass ich das tue. Aber ich bin, glaube ich, schon begeistert von diesem Ding, was da möglich ist. Und ich kenne die Situation ja bei den Kunden auch. Ne? Das dauert lange, bis bestimmte Sachen eingerichtet sind. Es gibt bestimmte Vorgaben, nur diese Java, also nur diese Postgres-Version. Und man kann halt eigentlich den Fokus öffnen und kann aber auch den Administratoren einfach an die Hand geben. Ihr habt dadurch nicht wirklich mehr. Vielleicht müsst ihr ein, zwei Dinge neu lernen, aber es entlastet euch auch wieder und gibt euch ressourcenfrei für andere, vielleicht auch spannende Aufgaben.
Genau, was ist spannend für den Administrator? Das ist wiederum ein sehr spannendes Thema. Zur Infrastruktur, da haben wir irgendwas noch, was wir sagen müssen? Nein, ne? Ich glaube im Moment nicht. Dann gucken wir an, was hat sich in Degree 3.4 getan? Wo stehen wir da gerade? In Degree 3.4, in der also noch unstable Release, die noch nicht finalisiert wurde, gibt es insgesamt 8 neue Features. Features meine ich tatsächlich hiermit neue Funktionalitäten, die im Sinne von neue API-Schnittstelle, neue Funktionalität, die end-user-relevant ist, wurde integriert. Wir haben über 59 Verbesserungen schon bestehender Implementierungen, also wo schon bestehende Features nochmal ein bisschen verbessert wurden. Und wir haben insgesamt 82 Bugfixes mittlerweile schon gemerged, die alle in der aktuellen 3.4 Pre-17 sind. Das sind zwar tolle Zahlen, ja, aber die kaschieren eigentlich nur ein Problem, was wir seit letztem Sommer haben. Wir können 3.4 zurzeit noch nicht final releasen, einfach aus dem Grund, weil eine Komponente, die bei einigen Kunden zum Einsatz kommt, zurzeit nicht fehlerfrei funktioniert. Und da fehlen uns gerade einfach die Ressourcen zeitlich, das zu finalisieren. Aber wir haben jetzt nochmal einen neuen Anlauf genommen, dass wir demnächst hoffentlich diese Lücke dann schließen werden. Ich mache jetzt nur mal als Übersicht, damit ihr seht, was hat sich in 3.4 an neuen Features getan. Die werden halt alle mit Feature gelabelt, das heißt, das ist ein dynamischer Report, jeder Pull-Request, den gucken wir uns an als DMC und sagen, is it a feature or a bug? Ja? Und die Entscheidung, was ein Feature oder ein Bug ist, war in der Vergangenheit immer so, war nicht so richtig klar. Auch da haben wir versucht, ein bisschen klarer zu werden, ist auch beschrieben, einmal für die Benutzer, was ist ein neues Feature, also neue Funktionalität. Und was heißt das auch für einen Entwickler? Was ist ein Feature? Nämlich das heißt, es gibt Änderungen in der API. Gucken wir kurz rauf, was hat sich getan? Der WMS kann SVG-Output machen. Dann haben wir für in GML wurde Temporal, also Zeitbezug mit eingebaut. Wir haben eine Architekturerweiterung, die den Betrieb und die Stabilität von Degree-Diensten sicherstellen soll, ein Timeout, damit wollen wir einfach feststellen, wie lange ein HTTP-Request dauert in der Bearbeitung. Ja, also wenn gerade das System wirklich befeuert wird, wollen wir damit monitoren und beobachten, wie lange braucht so ein Request, bis der bearbeitet wird und man kann es konfigurieren. Ich weiß gar nicht, was der Default ist. Weißt du das?
Die Timeouts sind, ich meine erstmal in der Standardversion deaktiviert. Das ist ein Feature, was man halt dazu schalten kann.
Muss man dazu schalten, okay, so rum war es. Und dann kann man halt sagen, wenn dieser Zeit überschritten wird, dann bricht halt der Thread tatsächlich ab, sodass man verhindert, im Betrieb sogenannte Stuck Threads, also wenn halt wirklich in der JVM dann mehrere Threads einfach hängen bleiben und dann nichts mehr passiert, dass irgendwann dann halt die JVM instabil wird. Ja, erster oder noch minimales Gerüst für SOAP Support für den WFS. Interessant ist noch die GEDAL-Schnittstelle. Kannst du dazu kurz was sagen? Was kann ich jetzt damit machen? Was habe ich davon?
Also ich bin jetzt in der Lage, für den WFS und den WMS im Backend im Prinzip einen auf GEDAL-basierten Teilscore zu nutzen. Und davon im Prinzip den Vorteil, dass ich jedes Format, was mit GEDAL irgendwie verarbeitbar ist, gegenüber WMS oder WFS-Schnittstellen irgendwie anbieten.
Insbesondere interessant dann, wenn es zum Beispiel um dieses Thema gibt, Rasterformate, ICD oder spezielle Kompression oder ähnliches verwendet werden. Also da hat man dann die Vorteile darüber, halt diese Dienste anbieten zu können.
Weil wir gerade über Rasterdaten reden, willst du schon einen Vorgucker gerade geben auf das, was noch kommt?
Work in Progress ist gerade so in den letzten Schritten. Es wird jetzt auch für Oracle ein Georaster-Modul kommen. Das ist jetzt quasi soweit fertig, da ist jetzt noch die Dokumentation noch ein bisschen rund gemacht, wird jetzt noch rund gemacht und die wird jetzt also auch, ich sag mal, in der nächsten Woche kommt die dann ganz normal in den Prozess rein und wird dann für 3.4 halt dann innerhalb im Verfahren Pull Request gestellt und dann halt sozusagen dann für die Integration dann vorbereitet, sodass wir es halt erweitern können, damit es dann halt möglich neben Oracle Vektordaten, was ja bisher schon möglich war, dann auch Rasterdaten aus Oracle Datenbank halt dann über Degree als WMS beispielsweise halt dann herauszubringen. Das ist auch noch so ein Feature, was jetzt noch dazu der Liste noch dazukommen wird.
Genau. Ja, dann kommt eine Sache, auf die ich mich am meisten gefreut habe, weil das war das Einzige, was ich verstanden habe. Weil das hat mich immer ein bisschen irritiert in Degree. Java Enterprise Data Sources ist seit Java 1.4 möglich, nur Degree hatte eine eigene Implementierung eines Connection Pools, das geht auf eine Historie von über 10 Jahren zurück. Ja? Und der erste war tatsächlich selbst geschrieben, handgemacht, das war toll. Dann haben wir aber festgestellt, schon vor 10 Jahren, das war keine gute Idee, sowas selber zu machen. Der zweite Schritt war in Degree 3, dass man ein Apache-Projekt verwendet hat, aber damit waren wir an die Limitierung dieses Apache-Projektes wieder gewonnen, da haben wir festgestellt, ja, das läuft nicht so perfekt und wir hatten dann auch fest programmiert eine Connection-Pool-Size von 25, glaube ich. Ja, da gab es dann Studien, haben wir dann irgendwann gesehen, haben Leute das beobachtet und haben festgestellt, dass irgendwann, was die den Durchsatz von Degree angeht, dann bei parallelen Benutzern über 25, dann skalierte der nicht mehr. Und da haben wir uns gewundert, ist das denn möglich? Und da haben wir festgestellt, ja, kein Wunder. Ne? Also wenn der Connection Pool dann die Shared Resource ist und da nur 25 möglich sind, ist klar, dass dann bei parallel, also mehreren Anfragen, das Ding nicht wirklich schneller wird. Jetzt hat man da die Möglichkeit, in jedem Java-EE-Umfeld, also das geht auf ein Apache Tomcat, in JBoss, in WebLogic, halt auf die Implementierung zuzugreifen, die der Container anbietet. Und die sind meistens deutlich stabiler als die Apache DBCP-Implementierung. Auto-Placement, weiß ich, ist über einen Kunden von uns gekommen. Das war für den WMS. Was war da das Coole?
Ja, das war die von Auto-Placement in SLB, beziehungsweise in der SE, also zum Beispiel Coding, für Labeling in Degree nutzen kann im WMS. Das heißt, dass Labels im Prinzip auf Objekten automatisch so platziert werden, dass Labels innerhalb eines Layers sich nicht überschneiden.
Genau. Ja, und das letzte Feature, leider kann das derjenige, der es committed hat, nicht vorstellen. Ich dachte eigentlich, die kommen heute, unsere Kollegen von Ideris aus den Niederlanden. Die haben eine Integration in das Spring Framework bereitgestellt, sodass die Möglichkeit besteht, Degree-Dienste, noch nicht alle und vor allem noch nicht im kompletten Funktionsumfang, halt mit Spring-Konfigurationen
vorzunehmen. Das ist deswegen ganz interessant, weil das in der Java Entwickler-Community halt das Java EE Framework ist. Ist ein Open Source Framework, Apache License, und damit wollen wir halt auch noch einen Weg gehen. Wir verstehen uns halt als ein sozusagen First-Class-Citizen auch auf der Java-Plattform. Also wir kennen auch andere Frameworks und wollen halt auch diese nutzen, verstärkt auch in Zukunft nutzen. Ja, also das als Beispiel für die Dinge, die sich in 3.4 getan haben. Bei den Improvements, wie gesagt, jetzt 59 da durchzugehen, das ist nicht wirklich interessant. Ich zeige das einfach nur mal, was das so alles ist. Das sind so Kleinigkeiten drin. Bei einigen kann man vielleicht drüber streiten, es ist wirklich nur ein Enhancement oder es ist nicht vielleicht doch auch schon ein echtes Feature, was dazu gekommen ist. Da hat sich also einiges verbessert. Ja, aber ich habe es schon angedeutet, warum sind wir immer noch nicht final? Wir wollten im August letzten Jahres beim CodeSprint in Berlin, haben wir gesagt, wir wollen jetzt das Ding final rausschießen, 3.4.0, und 8 Monate später stehen wir immer noch da und können es immer noch nicht liefern. Also wir haben noch Hausaufgaben, und ihr habt das vorhin schon mal gezeigt, die Dinge, die halt noch fehlen, sind unter anderem Sachen, die die Degree-Konsole betreffen. Also die Degree-Konsole, kennt ihr die? Das ist die Administrationsoberfläche, mit der man Dienste konfigurieren, den Workspace starten und stoppen kann oder neuen Workspace laden, und in dieser Komponente, ja, da fehlt noch was. Und auch hier für uns nochmal interessant, wie ist das gerade bei denen, die Degree einsetzen, nutzt ihr diese Komponente?
Ja, ist bei uns ein bisschen schwacher. Also okay. Manche arbeiten eher auf XML, reden mit dem Editor ihrer Wahl, manche machen es auch auf die Konsole. Was ich immer ganz hilfreich fand, war diese Reload-Möglichkeit, die in die Konsole hinzubekommen.
Ja.
Und die nutze ich persönlich zum Beispiel durch das Intel.
Okay. Gibt es noch andere Erfahrungen oder kennt jemand das gar nicht? Noch nie gesehen? Was ist das?
Also, ich hätte mehrfach vergessen, den Klo-Button zu drücken, und tut nicht.
Okay. Genau, in der 3.4er-Version werden neue grafische Komponenten verwendet, also eine andere JSF-Library. Ich hoffe, da ist der Editor ein bisschen gefälliger. Hast du das mit 3.3 ausprobiert? Ja, okay. Also in 3.4 gibt es da halt eine neue JSF-Bibliothek, die zum Einsatz kommt, und da sieht es schon ein bisschen besser aus. Aber ist halt immer noch XML-Editieren im Webbrowser. Wir haben es vorhin noch mal diskutiert. Auch hier würde uns das Feedback interessieren. Wir glauben, dass statt eine eigene Oberfläche zu bauen, es besser wäre, eine REST-API anzugehen, sodass jeder sich seine Oberfläche bauen kann und dann halt die Degree-Funktionalitäten aufrufen kann, um halt den Workspace neu zu laden, was heute aber schon möglich ist, da gibt es schon eine Schnittstelle, aber das halt noch weitergehende Funktionen. Besteht da Interesse oder erachtet ihr das als eine sinnvolle Erweiterung an? Oder total überflüssig? Ja, gut. Da müssen wir nochmal drüber nachdenken, ja, ob wir das machen.
Man sieht es ja schon beim Newsurfen, oder? 100 Leute, 90 Leute freuen sich für die Oberfläche und 10 freuen sich für die Rest-API. Aber wenn wir alle 100 haben, oder?
Ja,
ich denke, das, was der Geo-Server so erfolgreich macht.
Genau, der Geo-Server mit Sicherheit macht die gefällige Oberfläche.
Ja, und die Rest-API.
Ja.
Also du meinst, die Kombination davon könnte uns auch den, diese gefühlten 100 dann bescheren?
Ich denke, das ist auch noch Wuchsfaktor, das in letzter Zeit gewesen ist.
Ja.
Diese Reserve hier eigentlich auch top dokumentiert ist. Ganz sicher schon bedeutet. Mhm.
Ich würde noch einen Schritt gerne zurückmachen, und zwar auf die Contributions zu sprechen kommen. Mir ist nicht ganz klar, wen ihr euch da gerne wünscht oder vorstellt, wenn ihr da draußen seht, der dort mitmachen kann. Was ich mittlerweile bei großen Freie-Software-Projekten beobachte, ist, dass viele versuchen, die Leute dadurch einzufangen, indem ihr habt ja diese Tags oder diese Labels, wie sie nennen, noch Tags und Labels einführt, sogenannte, ja, wie soll ich sagen, Starter-Issues. Das heißt, für Leute mit einem niederen Einstieg, dass man einfach sieht, okay, das sind ja, ich wollte schon immer mal bei denen mitmachen oder ich habe gerade Zeit und so, aber ich will irgendwie einen niedrigen Einstieg haben, dass ihr vielleicht über diese, ist nur eine Idee, darüber mal nachdenkt, ob ihr Lust und Zeit habt, dort mal irgendwie zu filtern, zu suchen, die zu markieren und dann vielleicht auch, ich meine, Firefox ist da ganz dick dabei, es gibt auch einen eigenen Hashtag dafür, die twittern zwei, dreimal die Woche, hier ist wieder ein einfacher Bug für euch zu fixen oder ein einfaches Feature, und dann wollt ihr nicht mitmachen, da ist die URL für das Ticketsystem, guckt euch das mal an. Dass man vielleicht darüber auch einen Einstieg hat.
Genau, das ist ein guter.
Ohne zu wissen, was ihr euch vorstellt, wen ihr euch vorstellt, der dann mitmachen wollt. Du hast gerade knappe Ressourcen angesprochen. Vielleicht freut man sich auch über den Jungen, die Informatikstudenten aus Münster, der irgendwie seine Skills verbessern will und einfach nach Aufgaben sucht.
Genau. Ja, das ist ja erstmal ein guter Vorschlag. Ich habe immer an. Ja, also Skifahren, seid ihr im Skifahren, da gibt es immer so schwarze Pisten, also dass man halt so ein Black Belt, ne, schwarzer Gürtel, also da muss ich dann schon ein bisschen mal drauf haben, dass wir das durch Farben, durch Prioritäten auf jeden Fall, dass man sowas zum Ausdruck bringt. Das ist eine gute Idee. Aber dass man irgendwie sowas sagt, vielleicht. Also ein gutes Beispiel ist immer, dass jede Verbesserung der Dokumentation, also ich nehme mal mich zum Beispiel, ich bin, was einige Module angeht, ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert und würde auch erstmal sagen, ich lasse da schön die Finger von, das machen andere. Aber wenn es um die Dokumentation geht, dann kann ich sozusagen eine Anfrage von vorne bis hinten selber bearbeiten. Also ich kann das Problem beantworten und dann Änderungen der Dokumentation vornehmen. Und genau das sind ja die Beispiele, die du auch wahrscheinlich im Hinterkopf hast.
Nee, es sind auch nicht auf Coding-Beispiele. Ich meine, es ist natürlich, dass das Sache nicht einiges an Arbeit zu bewerten,
genau.
Ne, welche Skills setze ich jetzt zur Lösung dieses Codings-Beispiels wirklich voraus. Ne? Das ist jetzt, muss sicherlich bewertet werden, das ist Aufwand. Also da geht es nicht nur um Dokumentation.
Genau, also was wir jetzt schon haben, dass wir halt so ein Label haben für Dokumentation die Idee halt für schwierigere Aufgaben entsprechende Labels auch zu versehen, Schwierigkeitsstufen, ist auf jeden Fall eine gute Idee. Können wir mal überlegen, ob wir sowas machen. Okay, ja, dann sind wir eigentlich soweit auch erstmal durch. Kommen wir zu deinem Vortrag schon, oder?
Ich habe noch eine Frage gestellt. Was hat man sich da für Zeitrahmen vorzustellen? Gibt es da schon Überlegungen, wie lange so eine Version unterstützt wird?
Nein, also wir machen das ganz stark von den Kunden, also die Kunden der Unternehmen, die jetzt da beteiligt sind, davon abhängig. Aber ich würde mal sagen, die Dauer zwischen der Version 3.0, der ersten finalen Version und dann in Betrieb genommen, waren mehr als 2 Jahre. Ne, bei Kunden, die wir haben. Es waren mehr als 2 Jahre. Das heißt also, wenn wir darüber reden, dann gehe ich davon aus, dass wir uns in diesem Zeitrahmen bewegen. Noch länger würde ich es ungern machen. Aber das, entscheide ich nicht, sondern das müssen wir gemeinsam mit allen Beteiligten dann klären. Habt ihr da Erfahrungen?
Ja, also wenn bis eine Software eine Version hat, dann in ein Produktionssystem kommt, aber das sehr schnell, ja, kann das schon vergehen, bis sozusagen ein Major-Update durchgeht und dann ist es sicherlich mindestens mal ein Jahr, Also in zweieinhalb Jahren kann man da sicherlich schon sehen, wie man da mindestens, das hängt auch ein bisschen drauf ab, ja, man muss das vielleicht auch so ein bisschen wie so eine Art Wartungsvertrag ansehen, wie das halt schon in den Vorträgen gestern gesagt wurde, dass halt es auch damit zusammenhängt, wie lange dann noch eingesetzt werden möchte, dass man sich halt da dann, dieses andere Projekt halt auch machen, halt darüber dann das dann anbietet halt entsprechend. Ja, aber ich denke mal, 2 Jahre ist sicherlich so der Punkt, den man sicherlich mindestens sehen sollte. Weil das ist auch in einem Projekt auch meistens immer so diese Zeitfenster, dass man eine gewisse Zeit braucht, bis das Projekt startet und dann halt eine gewisse Zeit hat, bevor man halt wieder nochmal sozusagen an die Versionsthematik rangehen möchte.
Ja, okay, haben wir noch weitere Fragen? Dann wäre jetzt nochmal die Rückfrage an dich. Wenn du morgen über Degree sprichst, gibt es da noch Fragen, die wir beantworten können? Nein. Unklarheiten?
Also ich würde eine Sache nur erwähnen, das war bei dem, bei uns auf der Firma, wir hatten hier in der Logistik im Erlangen. Und ein Grund, glaube ich, ist der Degree, der kann, also ihr bildet ja auch GML-Schemata ab und ihr könnt ja auch so DGML ausliefern mit eurem Feature-Store, der ins DGML, dass der keine, also keine Texturen ausliefern kann. Das war die Frage. Also,
das ist ja.
Das war schon sehr spezifisch.
Ja, das ist schon super spezifisch, ja. Aber, und das ist einmal, wenn ihr könnt das Schema lesen, der hat dann einen ziemlich generischen Weg, glaube ich, dass ihr das Datenschema auch abbildet. Und wenn, es ist jetzt bei einigen GML-Anwendungen so, dass die halt erweiterbar sind, sogenannte ADIs, dass man dann nur eine ADI einladen kann und aber nicht mehrere nachträglich noch einladen kann, dann muss man das ganze Schema dann wieder aufbauen. Also das wurde mir immer so gesagt.
Ja, man sieht bei Situationen nach, wenn man die ADI zusätzlich dazu lenken muss, natürlich, da hast du das Feature-Store dabei.
Ja.
Und sagen möchte, dass der Feature-Store eine feste Zimmerdatei ist, muss man die Zimmerdatei erweitern. Das kann man nicht einfach so dynamisch machen.
So dynamisch ist es dann nicht.
Ja. Also wir haben ja bei unserer Datenbank auch nicht eine Lösung für, oder keine Möglichkeit.
Also ein Schema wird halt einmal verarbeitet und dann ist es fix und stellt dann halt auch die Basis für die Konfiguration halt da und Änderungen zusätzlich reinzuladen ist dann.
Also in Deutschland ist es sehr schwierig, aber auch also die Nachfrage ist nicht da gewesen. Ich muss erleben, dass es City gibt. Ich weiß nicht, ich habe jetzt auch mal das GitHub-Repository reingeguckt, da habe ich es auch nicht mehr gefunden. Ich habe nur unter Workspaces, glaube ich, diese ganzen Schema gefunden.
Ja, CityGML ist auch.
Ja, es gibt durchaus öfter mal auf der Liste auch Traffic zu CityGML, wo Leute auch tatsächlich da was mit DB machen. Wer ja, genau das immer ist, keine Ahnung. Auf jeden Fall.
Ja, das ist auch durch den Einsatz. Ja, genau das angucken sollte. Wie man den Degree-Feature Store mit unseren Daten noch feiert.
Okay. Ja, habt ihr noch Tipps, Vorschläge, Wünsche oder Fragen noch zu Degree?
Das sind zwei Demos, die zwei kaputt haben.
Ja, ich habe die. Ich glaube, ich letzte Woche nicht aktualisiert.
Okay.
Ich hoffe nicht, dass ich es jetzt ganz kaputt gemacht habe.
Nee, der Fall ist gerade für die Zeit. Da kam keine Adressen mehr zurück.
Ja, das, wir haben also im Hintergrund halt viel an der Infrastruktur gemacht. Mittlerweile sind die, also auch was die Server angeht, mehr Richtung Virtualisierung. Wir haben das alles konsolidiert, was vorher so ein bisschen verteilt war und damit auch die Zuständigkeiten wieder nicht klar waren. Gibt es mittlerweile eben einen Server, da ist alles drauf und da laufen mittlerweile auch die Demos und ich glaube, das habe ich letzte Woche erst gerade gezogen.
Aber das war eben so ein gutes Thema. Das ist wahrscheinlich genau so ein Ding, was Görl eben meinte. Da kann man sicherlich über die Community noch Verbesserungen durchführen, weil die Demo ist in dem Zustand, glaube ich, um die 3 Jahre alt.
Ja.
Seitdem gibt es mal ein GML-Schema für Spire.
und die konfiguriert sich auf der Meinung nicht an. Also das sind so typische Arbeiten, diese Demos zu bearbeiten zum Beispiel. Also gerade auch für Leute, die sie nie konfigurieren können, ist das bestimmt eine coole Sache.
Wir messen auch vor allem beim lokalen Import von dem Inspire-Store oder dem ersten Workspace.
Genau.
Dass das nicht funktioniert, wird auch auf dem Local raus, dann sind wir eben
das konfiguriert. Ja, in der Tat, die sind, glaube ich, ein bisschen veraltet. 3.2 wahrscheinlich, ne? Die haben ja mit 3.2, glaube ich, gebaut.
Ja, kann ich auch sagen, dass es noch ganz geil aussieht.
Ja. Ja, ansonsten also von unserer Seite, wir können auch einen Ausblick geben auf der für die Inspire-Konferenz. Sind wir noch dabei, eine kleine Demo vorzubereiten. Wir werden dort einen Workshop anbieten unter dem Namen InspireGIS. Genau. InspireGIS zusammen mit den Mitstreitern von Hayen. Also so ein Full-Stack für das Thema komplexe DML-Schemata, die aus Inspire kommt. Ich hatte da in meinem Tagungsband verschiedene Szenarien beschrieben. Und dort wollen wir halt zeigen, wie man mit Hale als ETL-Tool beliebige Daten reinliest, transformiert, dann über Degree, über die Schnittstelle in einen Degree-basierten Workspace also einspielt, bereitstellt und dann halt View- und Download-Services konfiguriert, sodass ein Client diese dann konsumieren kann. Das werden wir auch auf der Post4GMU in Como, werden wir den Vortrag... Genau, wir hoffen, dass wir damit auch durchkommen. Wir werden dann diese Demo dort noch dann verbessern. Es gibt dann die Version 2.0 dann davon oder 1.2. 1.1. Und bis dahin haben wir dann noch einige Dinge zu tun, um vor allem das Zusammenspiel dieser Komponenten dann noch zu verbessern.
Wird da ein spezieller Write dafür gemacht dann in Hale oder ist es dann einfach über die DFS-Station-Schnittstelle?
Genau, also der erste Workshop wird auf jeden Fall über die jetzt schon bestehende Degree-DFS-Station-Schnittstelle dann laufen, aber wir haben schon überlegt, ob wir nicht vielleicht andere Schnittstellen noch anbieten, sodass auch bei Größe und bei der Massendatenverarbeitung da nicht der DFS dann das Bottleneck ist. Weil zurzeit, bei 100, irgendwo gab es da, also wir beobachten technische Limitierung, das liegt aber einfach an der Art der Verarbeitung der einkommenden Features,
wie also die dann. Also diese beliebig große Feature-Connection.
Genau. Die können halt nicht beliebig groß werden. Also die sind halt limitiert, ich weiß nicht, sind das 100 Megabyte?
Das ist ja Loader. Also das ist nochmal was anderes wie die DFS-Station-Server. Das Problem ist ja eine DFS-Station-Server. Wenn ich da immer mal RGL hochschieße und das Ding kann nicht streamen, dann dauert das eben auch extrem lange.
Ja, das ist okay.
Ja, also, ja, aber das kann man bestimmt noch verbessern.
Ja, ich habe das mal getestet, genau diesen Fall in Hale, wenn wir oft an Geometrien scheitern, dass die Geometrien dann einfach nicht funktioniert haben, dass irgendwelche Surfaces nicht zu interpretieren konnte aus dem GML.
Okay. Ja, vielleicht, also auch das werden wir ja demnächst irgendwann publizieren, vielleicht siehst du ja dann, kannst uns ja auch noch da deinen Input geben, also wie das brechen wäre oder wie wir testen können, ob die Lösung, die wir da bauen, stabil ist.
Das schaut einfach das an, auch welche komplizierteren Geometrien da auch, ja. Da haben wir nicht nur Punkte.
Klar.
Ja, gut, die kann ja komplizierter werden.
Grundsätzlich ja, nee, das Zusammenspiel halt mit der AI. Ja, dann kann man ja irgendwelche Surfaces drauf und verschachtelte Surfaces und das wurde ja nicht gewesen, warum auch immer.
Da muss man nochmal ein Schnittstelle von. Also die DFS-T-Schnittstelle von den Wii, das wird wahrscheinlich dann, weiß es gar nicht, die Kelle ja gemacht haben, ob es 1.1.0 ist, wahrscheinlich eher 2.0.
Nee, ich habe es als GML rausgeändert. Als Feature-Connection einfach.
Ja.
Und dann mit Leiterkonnektiven Geometrie und dann wird den Loader geladen.
Ah, okay.
Und dann kam da so Fehlerprotokoll, irgendwie diese Surface ist nicht gültig oder sowas.
müssen wir im Detail anschauen.
Ja. Okay, gut. Dann. Ja, vielen Dank. Dir morgen dann viel Erfolg beim Vortrag.